Aus jedem Wasser können sie Trinkwasser machen. Es ist nur eine Frage vom Aufwand, von der Energie und von der Investition, die sie reinstecken.
Durchblick. Wissen auf Wunsch. Ihr wünscht euch eine Findung?
Ein Teleporter.
Mein grösster Traum ist, eines Tages den Mars besiedeln.
Staufreien Strassenverkehr in der Schweiz.
Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt?
Das verletzt fundamentale physikalische Gesetze.
Was bringen uns die Erfindungen im Alltag?
Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden.
Und was, wenn es schiefläuft?
Wenn man die Erde schon kaputt macht, dann ist die Chance dann groß, dass man den Mars dann auch noch kaputt macht.
Neugierig. Let's go!
Die Waldbrände und auch, ich sage jetzt, Amazonas, wo der brennt hat. Überall hat man zu wenig Wasser. Wir haben auch bei uns in der Schweiz letztes Jahr einen extrem trockenen Sommer gehabt. Und vorletztes Jahr auch eigentlich. Wir haben immer trockene Sommer.
Und genau das bereitet am Christian Lusti Sorgen. Darum wollen wir, das sind der Nico Neuenberger
und der Amila Recic, dem auf die Spur gehen. Amila, welches Szenario genau beschäftigt der Christian?
Gegen den 80er-Jahren, der Film Waterworld hat ja das schon thematisiert eigentlich.
The future. The polar ice caps have melted. And the earth lies beneath a watery grave.
Dass irgendwann das Wasser mit Wasser zahlt wird, etc. Da, ja, kein einziger kann überleben ohne Wasser.
Waterworld erzählt von einer dystopischen Zukunft. Es ist eine Naturkatastrophe passiert, wo die Polkappen geschmolzen sind und die Kontinente der Erde fast voll im Wasser versunken sind. Die paar wenigen Leute, die überlebt haben, die leben jetzt auf Boot und sie bekriegen sich, um an Süßwasser herzukommen.
Und Süßwasser ist eben auch in Realität ein wirklich seltenes Gut, sagt Michael Thomann, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz und Experte im Bereich Wasser- und Umwelttechnik.
Wenn man weltweit schaut, dann haben wir ist eigentlich von den 100% Wasser, die zur Verfügung sind nur 1,7% sind Grundwasser und nur 0,03% sind eigentlich See und Flüsse oder Permafrost. Also das ist ein ganz kleiner Anteil. Der ganz grosse Anteil ist natürlich in den Meeren, in den Ozeanen drin.
Und mit der heutigen Technik, denkt sich der Christian, müsste es doch eigentlich möglich sein, da etwas zu machen.
Mein Wunsch wäre, dass man eine Lösung finden würde, wenn man mit Meerwasser kann trinkbar machen kann oder auch, ich sage jetzt, auch die Reststoffe, die dann aus dem Meerwasser rauskommen, Salz und alles, dass man das kann nutzen kann, so dass es keinen Schadstoff gibt und dass man aber das Meerwasser kann als Trinkwasser, als Bewässerung etc. könnte nutzen.
Der Christian ist überzeugt, dass es schon Anlagen gäbe, aber dass die schlussendlich so viel Schadstoff drin haben und irgendwie mehr Schaden machen, als dass sie nützen. Stimmt das?
Es gäbe da doch verschiedene Ansätze, sagt Marina Peter. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Salzwasser zu säubern, sei aber ganz klar immer noch ein Knacknuss.
Weil die Salzmoleküle, die sind ganz klein. Und sie trennen sich nicht gerne von Wasser, wie man so sagen kann. Und zum Salz von Wasser zu trennen, braucht es sehr viel Energie. Und in diesem Fall braucht es Prozess, dass es Umkehrosmose heisst.
Hoppla, Umkehrosmose. Das müssen wir jetzt schnell erklären. Vielleicht kennt der eine oder andere noch die Osmose aus dem Biologieunterricht. Da geht es ja darum, dass eine Flüssigkeit, wie zum Beispiel Wasser, durch eine durchlässige Scheidewand mit so ganz kleinen Poren, mit kleinen Löchli in eine zweite Flüssigkeit hineinfließt, die stärker konzentriert ist.
Genau, und diese Scheidewand ist aus so einem Kunststoffmaterial. Die nennt man im Fachjargon Membran. Und noch genauer gesagt, eine semipermeable Membran. Das heisst, dass sie ganz kleine Poren hat und wenig durchlässig ist.
Die semipermeable Membran, das ist so eins von diesen Wörtern, die im Gymi irgendwie bei uns Kultstatus erlangt hat. Wir haben es auch irgendwie so lustig gefunden. Und ich weiss noch, irgendwie 10 Jahre nach der Kante haben wir uns immer noch getroffen mit den Kollegen und ich mir immer noch Witzel gemacht über die semipermeable Membran.
Da haben wir aber im Fall relativ Ähnliches erlebt. Ich glaube, das ist so eins von diesen zwei Fachbegriffen, neben Photosynthese, wo man aus dem Biologieunterricht geblieben ist. Ich glaube, Osmose und Photosynthese, das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe.
Aber ich hätte im Fall nicht gedacht, dass ich das Wort je wieder brauche, so im Ernst. Darum freut es mich umso mehr, dass wir das in diesem Podcast hier noch mal führen können.
Ich auch. Ich habe mir sogar überlegt, meine alten Materialien wieder rauszunehmen, um die richtig erklären.
Also zurück zum Thema Trinkwasser. Wo genau braucht man jetzt da die semipermeable Membran?
Normalerweise, wenn man auf einer Seite von dieser Membran das Wasser, salzige Wasser nimmt, auf der anderen Seite einfach Süßwasser, wird es immer das Salzwasser, das Süßwasser so einziehen. Und das Süßwasser läuft dann durch die Membran durch, dort, wo die Salzkonzentration höher ist.
Genau, also zusammengefasst, bei Osmose bewegt sich das Wasser auf eine natürliche Art und Weise durch die semipermeable Membran auf die eine Seite. Und zwar geht das Wasser auf die Seite, wo die Salzkonzentration höher ist, wo es also mehr Salz hat. Und dadurch, dass das Wasser dort reinkommt, wird die Konzentration natürlich kleiner. Also der Unterschied von der einen Seite auf der anderen, der verkleinert sich.
Absolut gut zusammengefasst, Nico. Der Biologielehrer wäre stolz auf dich. Und jetzt entsteht eben mit dem, was du erklärt hast, ein Druck, den man osmotischen Druck nennt.
Um diesen Prozess umkehren, damit das Wasser von dem Salzwasser in eine andere Richtung läuft, zu dem Süßwasser, braucht man erstens, muss man diesen Druck, von osmotischen Druck, das dann daran entsteht, muss man diesen Druck überwinden. Und damit es auch schnell läuft, muss man noch ein bisschen mehr Druck dazu nehmen.
Normalerweise braucht man für eine reine Meerwasserentsalzung 60 bis 80 Bar Druck. Das ist mega viel.
80 Bar? Das ist wirklich ein Haufen. Also 1 Bar ist ja der Druck, den unsere normale Luft hat. Draussen beim Spazieren, drin in der Wohnung. Auf 3 bis 4 Bar pumpe ich aber meinen Veloschlauch auf. Das braucht schon ein bisschen Kraft und eine gute Pumpe. Und 80 Bar ist also dann nochmal viel mehr. Entsprechend viel Energie braucht es, um das Wasser mit so viel Druck durch die Membran durchzupressen. Natürlich kann man den Druck mit erneuerbarer Energie aufbauen, mit Solarstrom oder Windenergie. Leider läuft im Moment aber immer noch viel über fossile Energiequellen, wie Öl oder Gas.
Trotz der vielen Energie, die man auftreiben muss, ist es so, dass die Umkehrosmose nur der Feinschliff am Ende ist, weil die Poren so sensibel sind und relativ schnell verstopfen.
Und normalerweise würden wir auch noch vorher eine Vorreinigungsstufe machen oder mehrere Vorreinigungsstufen, damit das Wasser, das auf Umkehrosmosemembran kommt, schon wirklich sehr sauber ist. Und nur die Trennung von Salz und ganz kleinen Stoffen dann passiert auf dieser Membran.
Sie ist also recht aufwendig, die Umkehrosmose. Aber es ist ja zum Glück nicht die einzige Art, wie man Meerwasser entsalzen kann.
Ja, da gibt es zwei verschiedene Techniken, die auch relativ kompliziert tönen. Und zwar erstens die Elektrodialyse und zweitens die Membrandestillation. Die letzte Methode wäre zwar ein bisschen energieschonender, dazu braucht man nur zum Beispiel einen Antrieb, eine Wärme oder eine Abfallwärme, die eine andere Maschine sowieso schon produziert hat, die man dann brauchen kann.
Das Wasser wird heiß und verdampft, kondensiert wieder und er hat kein Salz mehr drin. Dem sagt man thermischer Prozess. So funktioniert übrigens auch die Trinkwasserproduktion auf Flugzeugträger vom Militär. Die müssen ja ohne Nachschub ganz lang können auf höherer See bleiben. Darum entsalzen die Meerwasser mit der Abwärme vom Atomreaktor, der das Schiff betreibt. Prost! Die Entsalzung von Meerwasser ist recht verbreitet.
Und es gibt momentan 14 Länder, die die Hälfte von ihrer ganzen Wassernutzung durch die Entsalzung produzieren. Das sind teilweise die kleinen Länder auch, wie Katar oder Singapur und Kuwait. Und so aber sind die Länder, die normalerweise ganz wenig Wasserressourcen haben und die keine andere Wahl haben als nur Entsalzung.
Die meisten von diesen Ländern setzen entweder die eine oder die andere Methode von der Entsalzung ein. Aber die Forschung will diese Methode jetzt verbinden.
Also was jetzt eben der neuere Trend ist, ist jetzt die Kombination eben zwischen dem Membranprozess und thermischen Prozess auch wieder mit dem Ziel, um möglichst die Energieströme, die sie dort haben, optimal zu nutzen, eben zum Beispiel aus einer thermischen Anlage, dass sie dort Abfallwärme können brauchen können. Und auf der anderen Seite brauchen sie dann immer noch einen gewissen Druck, um den Membranprozess zu betreiben. Aber das gibt dann in der Kombination eigentlich eben eine nachhaltigere Lösung, als wenn sie alles voll thermisch machen würden oder alles voll mit Umkehrosmose machen würden.
Die alten Entsalzungsanlagen haben also früher nur thermische Technologie angewendet, die auf der Verdunstung von Wasser basiert. Jetzt will man das aber mit der Umkehrosmose kombinieren.
Mit dem Ziel, den hohen Energiebedarf ein bisschen zu verkleinern. Diese Kombination ist also ein Punkt, wo die Forschung im Moment dran ist. Und?
Im Moment ist es halt so, oder, dass die fossile Energie nach wie vor dort ist und so genutzt werden kann.
Von dieser fossilen Energie versucht man im Moment so gut wie möglich wegzukommen und vieles mit Sonne- oder Windenergie zukünftig zu ersetzen.
So sollte Trinkwasseraufbereitung ein bisschen weniger schädlich werden. Und das muss sein, weil die Wasseraufbereitung wird immer wichtiger. Es sind ja nicht nur wir Menschen direkt, die trinken oder duschen wollen. Nur 8% vom Süßwasser geht in den Haushalt, wenn man den weltweiten Durchschnitt anschaut. Ein viel grösserer Teil, 22%, geht in die Industrie und ganze 70% in die Landwirtschaft.
Landwirtschaft, dass sie können etwas anbauen, das ist zwingend verbunden damit, dass sie genug Süßwasser zur Verfügung haben und dass sie die Böden nicht aufsalzen. Und dort ist das auch, also das ist ein wichtiges Thema, oder, dass sie das zur Verfügung stellen für effiziente Landwirtschaft, damit die Leute können eine Eigenversorgung betreiben oder die Länder und nicht auf Import angewiesen sind.
Und gerade bei den Ländern südlich vom Äquator müsste man mega aufpassen, dass es nicht knapp wird und dass sie auch wirklich genug zum Verbrauchen haben. Und da erstaunen mich immer wieder die Zahlen, die einem gar nicht bewusst ist, wie zum Beispiel Avocados.
Für ein Kilo Avocado braucht es 8-mal mehr Wasser als für die gleiche Menge Kartoffeln.
Das ist echt brutal, wenn man so Zahlen hört.
Oder zum Beispiel Rindfleisch, es geht sogar noch extremer. Laut Swissveg könnte man mit dem Wasser, das man für 1 Kilo Rindfleisch braucht, ein ganzes Jahr lang, und zwar täglich, duschen.
Wir können also auch ein bisschen helfen mit unserem Konsum. Weniger Fleisch essen oder Avocado, das spart einen Haufen Wasser. Und punkto helfen. Das macht die Schweiz auch mit der Entwicklung von neuen Systemen. Die Marina Peter erzählt von einem Projekt, das die Fachhochschule Nordwestschweiz, die EAWAG und Africa Water Solutions in Uganda umgesetzt haben.
In diesem Projekt haben wir so eine ganz einfache Anlage gebaut, wo das Wasser aus Viktoriasee, das recht verschmutzte See in Uganda, für die Bevölkerung dort reinigt.
Weil Süßwasser ist ja noch lange kein Trinkwasser. Klar, bei uns könnte man zur Not auch schon aus dem See trinken, aber in anderen Ländern halt weniger.
Für so eine Anlage nehmen wir einfach das Wasser mit Solarpumpen, weil das ist, die Solarenergie ist die einzige Energie, die eigentlich vorhanden ist. Und dann pumpen wir das hoch mit den Solarpumpen zu den Schulen. Und neben der Schule gibt es dann so eine Anlage, die einfach aus Wassertanks besteht. Und einer von diesen Wassertanks ist eine Membran drin. Und diese Membran hat die Poren von der Größe, dass ungefähr als Größe von der Bakterien und Viren entspricht und ein bisschen kleiner ist, dass die alle Bakterien und Viren zurückgehalten werden und das Wasser kommt dann durch.
Das Ganze braucht nur ein bisschen Energie zum Aufpumpen, eben nachhaltige Energie. Der Rest funktioniert mit der Schwerkraft.
Das Wasser fließt durch die Membran und dann kommt es aus der anderen Seite von der Membran wieder sauber aus.
Ohne Wasser gibt es kein Leben. Der Durchblickhörer Christian Lusti, der sich die Episode gewünscht hat.
Kein einziger kann überleben ohne Wasser. Und man kann auch keine, also nicht gute Nahrung machen ohne Wasser. Also ich sage jetzt, ob es jetzt Landwirtschaft ist oder Vieh oder Tiere etc., die können auch nicht überleben ohne Wasser. Oder? Das ist nicht das Wichtigste, was wir haben. Ja.
Das ist uns im Alltag vielleicht nicht immer bewusst, aber eigentlich wissen wir es ja. Sonst gäbe es nicht so viele Science-Fiction-Filme, wo das Wasser knapp wird. Von Waterworld über Mad Max Fury Road, wo die Leute sehnsüchtig darauf warten, bis der böse Herrscher die Wasserschleusen aufmacht.
Get ready.
Yes!
Yes!
Bis zu Dune, der auf dem Planet fast ganz ohne Wasser spielt.
Arrakis, Dune, der Wüstenplanet, Ödland des Imperiums und der wertvollste Planet des Universums.
Das Wichtigste für die Bewohner von Dune ist Wasser sparen.
Trink es aus. Der beste Ort, Wasser zu speichern, ist in deinem Körper. Der Destillieranzug erledigt den Rest.
Wasser ist sehr, sehr wertvoll dort. Ist sogar so wertvoll, dass die Leute wie eine Art Raumanzug haben, aber nicht, dass sie schnaufen können, weil Luft hat es, man könnte eigentlich normal schnaufen, aber der Anzug verhindert, dass etwas verdunstet. Und alles Wasser, das man schwitzt und ja, oder Urin wird gesammelt und das wird ausputzt und wieder getrunken schlussendlich.
Okay, aber jetzt Spaß beiseite. Wie ernst um die Wasserknappheit steht, die der Film auch thematisiert, habe ich auch mit Michael Thomann angeschaut. Da gibt es so eine generelle Definition, wenn man unter Wasserknappheit leidet.
Wenn Sie weniger als 1700 Kubikmeter Süßwasser pro Person und Jahr zur Verfügung haben, dann reden wir von einer Wasserknappheit.
Also warte mal, es sind nicht alle Mathe-Freaks. 1700 Kubikmeter Wasser, das ist umgerechnet 1,7 Millionen Liter Wasser pro Person und Jahr.
Genau, und in der Schweiz, wo auch das Wasserschloss Europas genannt wird, sind wir da noch weit über dieser Definition.
Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel also es regnet, aber so im Mittel ist es etwa dort. Das heisst, wir haben etwa 3 bis 4 Mal mehr Wasser als die Definition von der Wasserknappheit bei uns. Und jetzt im Moment gibt es eigentlich sehr viele Länder und die sind natürlich vor allem südliche Länder rund um den Äquator herum, wo eben die Definition von dieser Wasserknappheit eigentlich unterschritten ist und teilweise sogar sehr stark unterschritten.
Also, dass sie zum Beispiel statt 1700 Kubikmeter, was ja eigentlich nur das Minimum wäre, nur 300 bis 400 Kubikmeter zur Verfügung haben.
40% der Weltbevölkerung leiden unter schwerer Wasserknappheit und 65% der Weltbevölkerung haben mindestens einen Monat pro Jahr sind sie von einer Wasserknappheit betroffen. Oder? Also, das ist ja doch ein beträchtlicher Teil von der Bevölkerung weltweit, wo unter dem leidet. Oder?
Und können wir da etwas machen dagegen?
Ja, da gibt es einen ganzen Büschel an Ideen. Natürlich das haushälterisch mit dem eigenen Wasser umgehen. Was man aber auch ganz fest dran ist, ist das Wasser zu trennen und zu recyceln.
Wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen ein Wasser und das brauchen Sie zum Beispiel für einen Waschprozess. Oder? Dann ist es möglich, dass das Wasser, das Sie für den Waschprozess brauchen, dass Sie das vielleicht können nochmal brauchen für einen Waschprozess und dann, bevor Sie wieder etwas produzieren, erst dann mit sauberem Wasser nachspülen. Oder? Und dann können Sie es wie zweimal brauchen.
Im kleinen Rahmen machen das die Leute jetzt schon. Zum Beispiel die Chilenin aus dem SRF-Beitrag.
Veronica Wilches spart mit dem Wasser, wo immer es geht. Was ihre Familie fürs Abwaschen oder Duschen braucht, sammelt sie in einem Becken vor dem Haus und gießt damit die Zitronenbäume.
So kommt halt auch noch ein bisschen Säufen in den Boden. Das ist sicher nicht ideal, aber in so kleinen Mengen auch nicht tragisch. Bei Industrieabwasser ist es natürlich etwas anderes. Und in vielen Ländern landen die ja auch ungefiltert im Boden oder im Fluss. Das ist natürlich schlecht für die Umwelt, darum verbietet man es. Und damit schafft man gerade eine Gelegenheit, um neues Trinkwasser zu bekommen.
Wenn Sie eben das Wasser ja reinigen müssen, weil Sie das nicht einfach so einleiten können in die Kanalisation und Kläranlage, dass Sie vielleicht den Reinigungsprozess können kombinieren können, dass Sie können Wasser zurückgewinnen können. Also Sie machen gerade 2 Sachen aufs Mal. Sie tun einerseits etwas verbessern, oder, dass Sie nicht etwas verschmutzt ablösen und auf der anderen Seite nehmen Sie das Produkt wieder und setzen es wieder ein auf in irgendeiner Stufe, wo das effizient funktioniert. Und genau der Gedanke, oder, also das, die von dem Trennen und am richtigen Ort einsetzen, das ist eigentlich moderner Umgang mit Ressourcen und moderner Umgang mit Wasseraufbereitungsprozess. Nicht einfach alles mischen miteinander und ablassen, sondern man probiert möglichst effizient genau dort das für die Qualität einzusetzen, was es braucht. Und am Schluss haben sie ein gereinigtes Wasser mit minimalem Ressourcenaufwand. Ja.
Amila, wenn wir da jetzt noch ein bisschen in Glaskugeln schauen, wie gut sind wir denn dran in der Wasseraufbereitung und im Umgang mit dem Wasser?
Also wenn man da müsste ein Fazit ziehen, dann sagen wir recht weit, laut Michael Thomann, aber es gibt noch einiges zu tun.
Das gilt auch, dass wir die Prozesse, wie wir es am Anfang erwähnt haben, auch wieder umsetzen und probieren, einen maximalen Nutzen weltweit daraus zu gewinnen. Also ich glaube, ist das grösste Potenzial, oder, dass man die Entwicklungen, die bei uns passieren, probiert zu nutzen, um möglichst vielen Leuten eigentlich einen Nutzen zu ermöglichen weltweit.
Und jetzt sind ihr dran. Welche Frage an die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünscht ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community@blick.ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf 079 462 0977.
Durchblick. Wissen auf Wunsch. Produziert von Amila Recic und mir, Nico Leuenberger. Initiiert und unterstützt von der Geber-Trüff-Stiftung.
Schickt uns auf Recherche, wir schon kein Risiko.